Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Und dann sind wir ja auch hergegangen und haben quasi die Weinberge, die ich eingebracht habe, Stück für Stück dann biodynamisch mitbehandelt. Und wenn ich sehe, wie sich das entwickelt, bin ich schon davon überzeugt, dass auch das was ausmacht. Wenn du die Reben selber stärkst, wenn du die robuster machst, dann können die auch mit potenziellen Krankheitserregern besser umgehen.
Ein Teil steht für das Ganze. Das bedeutet übersetzt nichts anderes als Pass pro Toto. Und genau in diesem Weingut bin ich heute zu Gast und habe meine Zelte hier aufgeschlagen. In der neuen Folge spreche ich mit Andreas Roppel und Thomas Plackner, denn die beiden sind Pass pro Toto. Hier ist etwas Außergewöhnliches im Gang, würde ich einfach auch mal sagen. Ich bin gespannt, was wir hier erfahren werden, wie ihr beide Silvaner neu denkt, aber auch dabei Biodynamik, Mineralität und Finesse mit einfließen lasst. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Wir haben auch schon das erste im Glas, da kommen wir gleich dazu. Erstmal ein schönes Hallo in die Runde. Hallo ihr beiden, ich freue mich da zu sein.
Ja, herzlich willkommen erstmal.
Hallo Johannes, wir freuen uns.
Ja, bevor wir anfangen, ich denke, da stoßen wir doch mal an. Mit was stoßen wir an?
Oh, wir haben heute was Besonderes für dich auch gemacht, eine Premiere. Wir haben mal einen Rohsekt aufgemacht, den wir schon seit einem Jahr auf der Flasche haben und noch nicht probiert haben.
Johannes, das ist doch schon mal was.
Und das warst du ja schon im Sektweingut, jetzt machst du halt gleich weiter.
Also, und das ist vor allem ausnahmsweise mal kein Silvaner.
Genau.
So, dann zum Wohl.
Zum Wohl, Jungs. Ja, wir haben euch jetzt mal ein Pinot Meunier vom Kalk aus Tüngersheim aufgemacht. Mhm. Ist unser erster Sekt, den wir 22 vinifiziert haben und der liegt jetzt ungefähr seit einem Jahr auf der Hefe. 100% Pinot Meunier. Ja, unsere Lieblingsrebsorten, wenn es um Champagner oder Sekt geht. Und den Traum wollen wir uns halt irgendwie da ein bisschen verwirklichen.
Und wie lange wird der jetzt noch weiter auf der Hefe liegen bleiben?
Probieren wir nächstes Jahr nochmal. Und dann probieren wir übernächstes Jahr nochmal und dann schauen wir mal, wann wir beide zufrieden sind.
Ja. Pass pro Toto ist ja ein ganz ungewöhnlicher Name. Was spiegelt er denn wider und vor allem, welche Philosophie steckt dahinter?
Andreas, dein Part.
Mein Part, ja. Gut, das kann man ganz kurz oder ganz lang machen. Wollen wir erstmal die Kurzvariante machen. Wir sind praktisch ja ganz von Null an gestartet und hatten ja keinen Namen für das Baby oder für ein Weingut, das familiär geführt wurde. Wir haben aber schon seit Anfang eine sehr starke Vision, wie wir unsere Weine machen wollen. Und der Name, der kam mal nach einer langen Suche auf den Tisch, wo wir einfach mal ein Gedankenspiel gemacht haben, in welche Richtung es gehen soll oder was passend wäre. Wir hatten 50, 100 verschiedene Namen. Und dann war es eine einfache Idealzündung. Wir hatten eine Germanistin am Tisch und die hat einfach gesagt, hey, da gibt es so einen germanistischen Ausdruck, der beschreibt es doch ganz gut. Pass pro Toto. Und somit mit der ganzen Philosophie und wie wir denken, auch im Weinberg und überall, was alles zusammenspiegelt, ob der Mensch, jedes Teilchen ergibt am Ende das Ganze. Und somit hat der Name eigentlich wirklich gut gepasst. Mhm. Und der hat sich 2017 gebildet. Und da haben wir aus einer Kernparzelle angefangen, nur Silvaner zu vinifizieren und haben da unseren Stil angefangen zu entwickeln. Ja, und bis jetzt sind wir bei 5 Jahrgängen, 6 Jahrgängen, sind jedes Jahr ein bisschen feiner geworden. Mit Thomas kam dann auch eine Flächenerweiterung dazu. Somit bespielen wir jetzt 4 unterschiedliche Terroirs oder halt Grundvoraussetzungen von Gestein und klimatischen Bedingungen. Und somit ergibt sich da wieder die Varianz oder eigentlich der Kern, um was es hier bei Pass pro Toto geht oder auch von der Weinphilosophie her. Wir machen fast nur 100% Silvaner, also Silvaner in unserem Grüß. Also Grüß sagen wir immer zu unserem Spitzenwein, die wir nochmal neu deklariert haben, die Lagen. Und somit, ja, Silvaner Hauptrolle und in unseren Spitzenlagen steht nur Silvaner. Und eigentlich ist die Gegebenheit, die dort herrscht, das Ausgangsmaterial für unseren späteren Wein.
Mhm. Ist jetzt schon durchgeklungen. Ihr wart vorher ja quasi Einzelkämpfer.
So.
Jeder mit seinem Weingut, ne? Mini-Weingut vielleicht auch, kann man auch sagen. War ja nicht so. Und jetzt habt ihr euch zusammengetan. 22? Ab 22?
22 war der erste Jahrgang.
So,
ja, ne? Also den wir zusammen im Keller hatten, ne?
Wir kennen uns aber ja schon länger. Und eigentlich fing das Projekt an mit einem Weinberg von mir in Tüngersheim. Eine meiner guten Lagen im Rotlauf, ist ja auch eine große Gewächslage in Tüngersheim, aber da nicht, sondern viel weiter rechts, wo es kühler ist, viel spannender. Und dann haben wir einfach gesagt, wir teilen den in der Mitte und Andreas macht die eine Hälfte so, wie er es macht und ich mache die andere Hälfte so, wie es ich mache. Zusammen gelesen, zusammen gefüllt, mehr oder weniger. Und das war so der Anfang, haben wir gedacht, ne? So 50-50 haben wir das genannt. Und das haben wir, ich glaube, erst mal 2 Jahre ungefähr gemacht, bevor dann so die Überlegung auch startete, das Ganze zusammen zu tun und zu sagen, ja, lass uns doch zusammen machen. Denn ich mache es ja auch immer nur oder habe es auch immer nur nebenher gemacht. Und wenn du einfach die Weine weiterentwickeln willst und besser und feiner werden willst, da muss man viel, viel mehr Energie reinstecken. Und insofern passt das ganz gut.
Wir sind mal auf einer Fahrt gewesen, ne? Von Tüngersheim zurück und dann haben wir mal ein bisschen philosophiert über, ja, eigentlich ist es ja schon genial, wir haben ja so viele verschiedene Weinberge oder verschiedene Materialien und mich würde es einfach mal interessieren, was man im Rotlauf machen kann. Ja. Und dann habe ich einfach zum Thomas gesagt, hey, pass auf. Und Thomas so erstmal so ein bisschen geguckt und ja, warum nicht? Und somit ist dann das Projekt 50 entstanden und das haben wir 21 das erste Mal gemacht. Ja, also das heißt, wir haben alles an einem Tag gelesen, aber also differenziert gehalten und jeder hat in seinem Keller erstmal alles ausgebaut und dann haben wir später zusammen an einem Tag gefüllt.
Jede
Philosophie.
Und das ist schon spannend, ne? Ja, weil wir im Weinberg sind wir nicht weit auseinander. Ein bisschen anders schon, aber nicht viel. Aber wie unterschiedlich die Weine dann trotzdem sind, das ist schon erstaunlich.
Das ist nämlich, da hätte ich nämlich jetzt genau auch eingehakt. Ihr habt ja schon ähnliche Philosophie im Weinberg. Ja. Im Keller seid ihr schon auch ein bisschen anders unterwegs gewesen.
Naja, also sagen wir mal so, beide, Andreas auch, ist minimalistisch, was Intervention angeht. Aber ich habe eher so ein bisschen die robusteren, die kantigeren. Ich kläre auch kaum vor. Das heißt, die haben mehr Gerbstoff, die sind ein bisschen fetter. Und ein bisschen kantiger und du hast ja immer schon auch mit Vorklärung und feiner.
Ich bin halt ein bisschen feiner, ein bisschen geschliffener, arbeite ein bisschen mehr den Boden heraus. Also,
ja, so aber das.
Und ihr ergänzt euch dadurch aber auch sehr wahrscheinlich jetzt im gemeinsamen Projekt ja optimal, weil man dann auch einfach miteinander dann, ja, Weine probiert und überlegt, in welche Richtung soll es gehen. Und da hat man ja auch zwei verschiedene Meinungen, die dann letzten Endes ein super Produkt am Ende ergibt.
Ja, das war schon, also ich meine, Thomas hat dann auch gesagt, also die Weine, die dann kommen, die gefallen ihm sehr gut. Und von da haben wir dann schon eine Ideallinie irgendwo gefunden. Hat sich ja auch so ergeben. Ne? Wir haben die ersten Sachen zusammen vinifiziert und Thomas war auch schon Fan von meinen Weinen vorher, die ich separat hatte. Und er hat gesagt, also für ihn ist das von der Idee her auch eine richtige, also ein richtiger Weg und das gefällt ihm. Und irgendwie kam dann eins zum anderen. Wir haben dann einfach gemacht. Also war jetzt nicht groß, dass wir einen Masterplan hatten. Wir haben dann einfach gesagt, okay, Tüngersheim ist Potenzial hoch 10. Also für mich hat sich das so herausgestellt. Und Thomas hat gesagt, hey, super, dann für mich ist das ja auch eine Chance, nochmal irgendwie da noch was rauszuholen oder nochmal zu integrieren. Und dann war es für ihn eigentlich auch so.
Wir sind, ich meine, die Möglichkeiten, die wir zusammen haben, sind halt einfach auch besser. Ja. Durch die größere Fläche, die wir jetzt dann bespielen, hast du natürlich mehr Wein. Und das eröffnet auch finanzielle Möglichkeiten. Wir haben letztes Jahr einen Spezialschlepper gekauft. Ich habe bisher Pflanzenschutz immer, entweder haben es Kollegen gemacht oder teils auch ein Lohnunternehmer. Und Lohnunternehmer ist immer suboptimal, ne? Ganz klar. Du hast nie den Pflanzenschutz, den du haben willst. Da sind wir jetzt, dass wir da unterwegs sind, wie wir es haben wollen. Wir haben ja Möglichkeiten. Allein über die Größe. Und hatten gestern auch nochmal ein Gespräch, wie wir uns nochmal weiterentwickeln wollen, dass es halt für beide und fürs Ergebnis auch so passt, dass wir das immer besser hinkriegen. Ja, dass ein guter Betrieb draus wird einfach, ne? Wo wir super Weine erzeugen und jeder das kriegt, was er braucht auch.
Ist ja,
Also.
weil wir haben ja schon immer das Ziel, jedes Jahr noch ein bisschen, also
Ja.
besser zu werden, auch noch mal ein bisschen präziser zu werden. Also das heißt auch eine Weinbergsarbeit. Und unsere Herausforderung ist ja eigentlich die, dass wir so viel verschiedene also Parzellen haben, die eigentlich immer eine andere Herausforderung haben. Also wir reden ja auch von kleinen Parzellen mit 1,30 m, 1,35 m Abstand. Und da haben wir eben überlegen müssen und schauen müssen, wie wir die überhaupt selber bewirtschaften können, ohne abhängig zu sein. Weil unser Schlüsselpunkt oder unser Moment ist ja auch so, gerade mit der Bewirtschaftung, die wir betreiben, in diesen biodynamischen Ausrichtungen, brauchen wir halt auch einfach Schlagkraft in dem Moment, wo es wichtig ist. Sieht man dieses Jahr auch wieder ganz präzise. Weil wenn wir jetzt nicht sagen können, wir fahren heute oder wir machen heute die Arbeiten, dann ist morgen vielleicht zu spät. Es ist jetzt, vorhin ist gekommen zu uns, war noch warm, war schönes Wetter. Heute Morgen haben wir Pflanzenschutz gemacht, jetzt regnet es. Ne? Also wenn der Lohnunternehmer jetzt dann heute Abends machen wollte, hätten wir halt wieder Pech
Ich
gehabt.
gehabt. Und ihr seid ja auch schon sehr verteilt,
Ja,
was eure Parzellen
ist
angeht,
klar.
ne?
Also.
Ja, die Parzellen sind schön verteilt. Also wir haben, das ist ja auch ein bisschen paradox. Die Parzellen vom Andreas ist zum einen in Ickelheim. Das ist so mit das südlichste wahrscheinlich, was wir
Was
in
in
Franken
Franken gibt,
haben.
ja, eine der
Richtig
südlichsten oder südlichste Weinberg, ja.
tolle alte Sachen, die du auch nicht fahren kannst. Muss alles von Hand machen oder vom Schlauch spritzen. Richtig alte Reben auch. Bis hin, was ist der älteste?
Ja, wir
19
haben ab 1932,
32.
38, also wurzelechte
Ja.
Reben und einen gemischten oder alten Satz mit 18 verschiedenen
Oh.
Rebsorten in der
Dann
Einzelfallerziehung.
eben jetzt hier wir sitzen jetzt hier gerade in Marktnordheim, wo wir den Keller haben. Hier haben wir auch Flächen. Und meine Flächen sind in Tüngersheim, also nördlich von Würzburg. Und das Paradoxe ist ja inzwischen, also ich habe mal in der Nähe von Tüngersheim gewohnt, jetzt wohne ich hier in der Nähe von Ickelheim eigentlich.
Und
Und
ich wohne in
Andreas wohnt wieder in Würzburg.
Würzburg. Ja, ein
So,
bisschen
getauscht.
getauscht.
Aber das macht schon auch spannend, weil wir eben andere Böden haben, anderes Mikroklima. Und weil wir einfach hier in diesen kleinteiligen Ecken von Mittelfranken auch noch so ein paar richtig alte Weinberge haben. Das gibt es ja in der Würzburger Ecke kaum mehr. Das ist alles flurbereinigt. Da hast du schon auch spannende Sachen. Aber diese richtig alten Sachen, das ist was uns schon auch am Herzen liegt. Ist Freude und manchmal
Ja,
Last. Also
das
dieses
denke ich an,
Jahr
ja. Viel, viel Last. Dieses Jahr viel, viel Last. Aber es kann auch dieses Jahr wieder was Einzigartiges rauskommen. Ich meine, die Böden sind halt auch hier so grandios oder ganz anders als jetzt in Würzburg. Und wir reden ja von Würzburg immer vom Muschelkalk. Also wirklich in verschiedensten Variationen. Und hier in Mittelfranken sind wir halt extrem in dieser Keuber-Schicht drin. Aber wir haben jetzt zum Beispiel hier auch Weinberge in Marknordheim. Da sind wir in diesem Esteria-Boden, also diesem Schilfsandsteinverwitterung. Und dann, wenn wir 10 Kilometer, 15 Kilometer weiterfahren nach Ickelheim, haben wir pursten Keuber mit einer Spezialität mit weißem Alabaster. Und das gibt halt immer so den Wein nochmal irgendwie so einen ganz salzigen Pfiff. Und das ist schon einmalig. Also das haben wir, Das probiert man im Keller immer durch, jedes Fass. Also wir tun ja jede Parzelle separat vinifizieren und dann probierst du durch und dann auf einmal bist du bei Ickelheim und denkst dir, wow, what is that? Ist ganz anders.
Ihr baut also jede Parzelle separat aus. Ja. Reinsortig im Endeffekt. Schäumt. Der eine schäumt.
Müssen wir auch trinken.
Wir haben hier nämlich noch einen Schäumer stehen und der hat jetzt deutlich signalisiert, dass wir ihn probieren müssen.
Den haben wir jetzt zu lange warten lassen, weil es sauer.
Aber auf alle Fälle, also reinsortig ist ja sowieso eine Silvaner, aber rein in der, von der Lage her, ne, komplett einzeln ausgebaut. Ja. Und dann gibt es aber durchaus auch dann Cuvées da draus.
Also jetzt so, wir lesen, also unsere Hochspitzenweinberge lesen wir immer an einem Tag, jedes Stückchen separat. Und ist dann schon so, dass wir die alle sehr, sehr, also wirklich separat halten. Und eigentlich ergibt jedes Fass irgendwo meistens seinen eigenen Wein. Mhm. Weil wir haben mittlerweile ein ganz gutes Gespür, was die Mengen angeben oder was dabei rauskommt. Außer es gibt ein Katastrophenjahr. Und da gibt es immer ein Fass oder ein Weinberg ein Fass. Und deswegen geht es immer ganz gut auf. Wenn wir natürlich merken, das könnte was Spezielles sein oder gut tun, dann kann man das schon ein bisschen miteinander vermählen oder halt verbessern, aber eigentlich ist es wirklich so, jedes Fass wird separat gefüllt, weil jeder Boden oder jedes Parzellchen, das wir haben, eigentlich immer eine andere Jahrgangs Pflanzung hat oder halt auch wirklich einen anderen Boden. Mhm. Ist auch in Rotlauf haben wir mittlerweile 3 Stücke, ne? Und da sind alle 3 komplett anders.
Ja, und dann aber haben wir doch auch mal so Sachen, wo man sagt, lohnt sich das jetzt allein abzufüllen? Ja. Ich denke jetzt mal an den Straight auch, ne, wo man dann sagt, da packe ich jetzt dann vielleicht ein paar Silvaner zusammen rein, die sich jetzt nicht lohnen. Oder wir haben ja jetzt hier gerade eben nach wie vor Schaubwein, jetzt gerade den anderen, den Käuper im Glas, der da unbedingt raus wollte und sein Recht eingefordert hat. Und für die Schaumweine nehmen wir natürlich nur das Beste. Also wir fraktionieren beim Pressen. Vorlauf, Nachlauf, Herzstück und nur die besten Sachen werden Schaumwein und das andere ist ja auch was wert. Und da machen wir dann natürlich auch nochmal 2 Weine draus, die einen ganz eigenen Charakter haben. Und da kann dann auch mal sein, dass dann halt 2, 3 Fässer zusammenkommen, je nachdem, wie die jetzt im Keller liegen.
Ja. Na gut, was man jetzt zu den Schaumweinen noch sagen muss, also wir haben 2 Pinot-Meunier-Anlagen. Eine ist in Tüngersheim, die andere steht bei Markt Nordheim auf einem anderen Boden. Das ist jetzt eher der Käuper. Mhm. Und hier haben wir jetzt so eine leichte Rosé-Variante. Das heißt, wir lesen die Weinberge an einem Tag komplett. Es gibt immer nur eine Presse. Und allein durch den Druck oder das Trennen tun wir dann eigentlich entscheiden, was am Ende dann Sekt oder also der Schaumwein wird oder was Stillwein wird. Also wir fraktionieren sehr stark in den Pressvariationen und tun es dann analytisch immer probieren. Und dann sagen wir, ja, das ist unser Sektfass oder unser Schaumweinfass, das Herzstück meistens. Das ist dann eigentlich immer das Eleganteste oder das Feinste.
Das am sanftesten gepresst wird.
Ja, genau so. Also das ist dann immer die Mitte, wo dann eigentlich alles stimmig ist. Die Säure ist sehr gut, die Finesse ist sehr gut, die Salzigkeit, die wir auch brauchen. Und dann kriegen wir immer einen sehr weinigen Typ hin. Also wirklich so ein bisschen mehr in diese Champagner-Richtung, wo wir auch sehr gerne mögen. Ne? Ja, das ist jetzt die Käuper-Variante im Rosé-Stil mit ein bisschen mehr Druck. Und dann auch im kleinen Fass ausgebaut und bis zur Füllung auf der Hefe gelegen.
Ja. Ja, du merkst schon Unterschied. Ja, ne? Also total. Der Kalk war viel, der war feiner, der hatte mehr Finesse, der hat mehr Körper. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn der jetzt auch mehrere Jahre da nochmal liegt, das gibt richtig so einen schönen Champagner-Stil wahrscheinlich dann. Ne? Mhm.
Das ist tatsächlich, ist ganz unterschiedlich. Beides, ne? So eigenständig, komplett, aber das ist ja auch so, wie man eure Weine, wenn man da durchgeht, jeder hat so seine Eigenständigkeit, obwohl es ja oftmals eben Silvaner ist. Mhm. Ihr habt euch ja, wir haben es ja gesagt, schon auf Silvaner fokussiert und spezialisiert, da aber auch gezielt alte Reben, spezielle Lagen, die vielleicht sonst gar keiner mehr so richtig Beachtung schenkt teilweise, weil es aufwendig ist. Ist das einerseits auch vielleicht so ein Thema, wo ihr sagt, ja, Biodiversität haben wir ja auch gesagt, Kulturlandschaften zu erhalten, aber dann auch einfach das Alte, was da so ist, neu zu denken, neu zu interpretieren und dann auch was ganz Eigenständiges, anderes, wie man es von Silvana bisher gewohnt ist, dann in die Flasche zu bringen.
Ja, auf jeden Fall, klar. Also man, Kulturlandschaft ist es durch und durch. Es ist, wenn wir die alten Weinberge sehen, ist das wirklich eine Landschaftspflege, weil wir da alles händisch machen und auch immer viele Leute brauchen, die das in Stand halten, das ganze Jahr kultivieren, pflegen, die Reben binden bis hin zur Lese. Also da haben wir etliche Stunden, die in so eine Fläche hineingehen. Was halt das wirklich Besondere an solchen Weinbergen ist, man muss, um einen sehr guten Wein zu bekommen, eigentlich nicht viel machen. Man darf bloß ein paar Sachen nicht falsch machen. Aber eigentlich, wenn man jetzt mal von der Einfachheit daran geht, um einen besonderen Wein zu bekommen, ist es in so einer Lage mit diesen wurzelechten Reben eigentlich sehr einfach, in Anführungszeichen. Es ist eine Natürlichkeit, die dort gegeben ist. Natürlich, die Weinberge liegen dort immer in einem Biosphärenreservat. Das heißt, von der Flora und der Fauna ist es dort einmalig. Wir haben ja teilweise auch Studenten da, die dann immer für uns diese Artenbestimmung machen, die Pflanzen auch bestimmen. Und da haben wir jetzt die letzten 2-3 Jahre immer 3 Leute da gehabt, die dann immer durchgegangen sind und so irgendwie so 50-60 verschiedenste Kräuter, Blumen, irgendwas geben können. Also wenn man von dort ansetzt, ist es schon sehr vielfältig und ergibt natürlich dann irgendwie auch wieder das ganz Besondere in solchen Weinbergen, wo wir dann wieder nicht viel machen müssen, um dem beizutragen, sondern das ist die Grundvoraussetzung dort. Und die Reben, die ja dort auch wachsen, die sind so alt und sind so tief verwurzelt, also da muss man an sich auch nicht mehr viel machen. Das ist sehr schlank alles, es ist sehr, sehr reduziert vom Wuchs her. Die Trauben sind extrem klein, die Beeren sind klein, wenig Saft, aber was halt an
in sehr den Beeren konzentriert.
Ist sehr konzentriert und immer sehr schmackhaft.
Nur ich glaube, das ist schon, ne, du sagst jetzt, man muss da nicht viel machen, aber ich glaube, das ist die Kunst. Denn da ist ein Weinberg dabei in den Flächen, die da Andreas über Ittelheim mit eingebracht hat. Das ist ein alter fränkischer Satz, also gemischter Satz, dürfen wir in Franken ja nicht nennen. das ist der von 1932, glaube ich, ist der. Und den Weinberg kenne ich schon länger. Also den habe ich sogar mal gesehen, als er verfügbar war. Der war mir bloß zu weit weg. Und ich habe auch immer wieder mal Weine von dem probiert. Und wir haben als der Andreas jetzt einen Wein hatte dazu oder gemacht hat, wir hier also mit Passprototo, der Stickelwein, und ich den probiert habe, dachte ich, unglaublich. Das ist der mit Abstand beste gemischte Satz, den ich jeweils in meinem Leben probiert habe. Und wenn ich das vergleiche mit dem Wein aus dem gleichen Weinberg, den ich ein paar Jahre vorher, als das noch andere bewirtschaftet haben, vergleiche, dann siehst du einen gewaltigen Unterschied. Und da stecken, glaube ich, schon zwei Sachen drin. Da steckt einmal diese Sorgfalt und dem Weinberg und den Reben Raum geben im Weinberg mit drin. Und da steckt aber schon auch eine Sorgfalt im Keller mit drin. Und Sorgfalt, glaube ich, also wir sind ja beide minimalistisch im Keller unterwegs. Also die Qualität entsteht im Weinberg. Da müssen wir gut arbeiten. Und idealerweise will ich im Keller nichts machen, sondern ich möchte gerne, dass der Wein so wird, wie es angelegt ist. Und das schmeckst du da einfach. Das ist unglaublich. Die Komplexität, die Tiefe in diesem Wein, ist der absolute Hammer, ja.
Wir probieren ihn nachher. Ja. Immer ein Fläschchen kalt gestellt.
Das ist doch schön.
Weil ich selber mal wieder probieren wollte.
Aber wir können natürlich auch einen anderen Wein probieren, nach 2 Sprudlern.
Wir wollen uns jetzt mal von unten herantasten.
Ja.
Ja, Basis oder so, unsere jetzt Einstiegsweine hast du ja noch gar nicht probiert, ne? Die haben jetzt ziemlich neu aufgelegt.
Den Straight habe ich schon mal probiert, der da auch noch irgendwo steht.
Straight,
ja. Den habe ich, glaube ich, schon mal probiert, ja, aber alles andere auch noch nicht so viel.
Na dann legen wir mal los und du kannst die ersten gerne mal probieren. Wir haben jetzt mit dem Jahrgang 23 haben wir jetzt ja, so, ja, wie sagen wir das, so Trink- und Schlürfweine für uns ein bisschen gemacht. Ne, wir brauchen ja auch irgendwie Spaß. Also, wenn wir können ja nicht jeden Tag oder wenn wir Lust haben, unsere großen Weine
auf. Na, das ist auch ja ein bisschen übertrieben, ne? Ja,
und wir haben jetzt eine kleine Spielwiese uns aufgebaut mit auch verschiedenen Rebsorten, die aber auch auf verschiedenen Böden wachsen. Das, was wir damit machen wollen, ist eigentlich so, wir wollen leichte Weine, ganz feine oder so frische Weine, die man wirklich auch, auch gut trinken kann. Auch mit unserem eigentlichen so Ansatz, Wein muss nicht immer schwer sein, Wein muss eigentlich filigran sein, mhm. Wein braucht immer eine gewisse Frische und der Alkoholgehalt muss auch nicht fett sein, sondern eher ein bisschen fein. Und da können wir aber auch extrem an der Basis arbeiten. Man, da sind die Erträge auch nicht hoch. Also wenn wir sagen Basiswein, ist es bei uns aber schon eigentlich eher gehobener. Aber wir arbeiten halt im Weinberg ein bisschen anders daran und lesen die auch immer ein bisschen früher, um da halt eine gewisse frische Finesse drin zu haben. Etwas Elegantes, etwas, was uns dann auch gefällt. Etwas, was saftig ist, wo wir dann einfach sagen, hey, Bock, wir haben Bock drauf, das zu trinken. Also jetzt gerade bei solchen heißen Temperaturen brauchen wir nichts Fettes, sondern da wollen wir einfach etwas, was...
Und was aber trotzdem auch immer die Lage und das Terroir auch widerspiegelt. Ja, ja, ne? Das ist ja euch schon wichtig. Ja, schon in wichtig. Jeder Flasche steckt ja der Boden, die Lage und letzten Endes klar dann die Traube schon sehr, sehr stark heruntergebrochen einfach auch drin.
Ja, jetzt haben wir zum Beispiel White Bee nennen wir den. Das ist unser erster Weißburgunder.
White Bee.
White Bee. Ich wollte kein Weißburgunder drauf schreiben. Und 23 und sehr, sehr frisch, sehr klar. Thomas und ich haben uns entschieden, den sehr früh zu lesen.
Also da vielleicht auch nochmal, ne? Weil du sagst früh lesen, also wenn ich so gucke, die anderen haben immer noch, die saßen noch zu Hause, haben Bäumchen gedreht und wir waren irgendwie so die Ersten. Wenn ich letztes Jahr erinnere, klar, den Sektgrundwein müssen wir früher lesen. Und normalerweise kannst du so sagen, du liest den Sektgrundwein und dann vielleicht so zwei Wochen später fängst du an.
Ja.
Und wir waren dann Sektgrundwein fertig und gesagt, eigentlich müssten wir jetzt schon alles lesen, weil es ist reif.
Ja.
Und das ist ja das Wichtige, es muss reif sein. Und es hat aber geschmeckt und es war noch Säure da, es hat alles gestimmt. Und da hat noch keiner gelesen. Dann sind wir los und haben auch Silvaner und alles gelesen.
Anfang September.
Wenn du das jetzt probierst, das ist genau die richtige Entscheidung. Ne? Also mit dem, was wir jetzt inzwischen haben, mit diesem Wetter, also wir wollen nicht viel Alkohol, wir wollen nichts Schweres, wir wollen Spaß im Glas auch haben und trotzdem die Tiefe und die Finesse.
Die Tiefe ist auf alle Fälle vorhanden, er hat schon eine Leichtigkeit, aber er hat trotzdem auch sein Gewicht im Mund. Ne? Ja,
also das ist uns immer wichtig, also bei aller Leichtigkeit, schön dahergesagt, nein, wir wollen natürlich schon etwas, was ein bisschen schnalzt oder ein bisschen Background gibt, ist ganz wichtig, jedoch halt auf eine vielleicht animierende, leichten Art. Ich meine, auch unsere Größe und Silvaner müssen nachher aussehen, die spielen ja eher ein bisschen mehr mit der Finesse, als dass sie jetzt wirklich fett oder breit sind. Es ist, erkläre ich nachher noch ein bisschen, das ist bei uns, also für uns, für den Silvaner ganz wichtig. Aber hier jetzt auch beim Weißburgunder, ey, wir standen da, haben noch nicht, zuletzt ja in der Lese, haben nicht gewusst, ob wir es machen sollen. Jetzt sage ich aber, es ist die richtige Entscheidung. Wir haben da ziemlich früh gelesen, auch mit einer guten Säure. Und ich finde, das steht ihm aber auch. Das ist jetzt einer aus Markt Nordheim. Also hier haben wir den Esteria-Boden, also diesen Schilfsandstein. Der macht ein wenig leichter. Wir wollten ein bisschen den grüneren Typ haben vom Weißburgunder. Also nicht dieses sehr runde, schon ein bisschen Honig oder sehr reife Aprikosenartigkeit, sondern wir wollen hier was Klares, was eine schöne Linie hat, mit einer schönen Säure und eher was Grüneres hat. Und da ist das Klima hier zum Beispiel, das muss man einfach sagen, wahnsinnig gut im Markt Nordheim im Gegensatz zu jetzt am Main. Ne? Also Tüngersheim ist einfach immer wärmer. Da haben wir mehr Exposition, da haben wir einen Kessel, da haben wir mehr Hitze. Ja? Da würden wir jetzt einen ganz anderen Weißburgunder draus machen. Und hier oben, wir sind auf über 350 Meter, das sind irgendwie 70 oder knapp 70 Meter Unterschied. Da ist einfach der Sommer anders. Da ist es tagsüber knallheiß und abends ist es kühl.
Hast du noch mehr Niederschlag hier?
Noch mehr Niederschlag, muss man auch sagen.
Trocken auch, das kommt auch noch dazu.
Also stellt euch auch jede Lage wieder vor ganz andere Herausforderungen. Ne?
Das ist und Wahnsinn.
Wenn dann alles reif ist, so hast du ja gerade gesagt, Thomas, ne? Wenn der richtige Lesezeitpunkt, das ist ja enorm wichtig, gerade so wie ihr arbeitet, dann müsst ihr ja schon sehr flexibel auch sein und unterwegs sein, dass ihr dann da tatsächlich an den verschiedenen Stellen da seid.
Du hast gestern noch mal drüber gesprochen, weil du kannst natürlich alles immer schön planen. Und ich kann mich erinnern, unser erstes gemeinsames Jahr, da waren wir ja auch durch das Wetter viel früher als geplant. Ich war mit meinem anderen Job noch irgendwo im Ausland unterwegs und Andreas musste alles alleine stemmen. Und
dann haben wir Andreas hat die Hälfte schon gelesen, das Thomas.
Und dann haben wir im letzten Jahr eigentlich gesagt, pass auf, wir machen das anders. Ja. Ich habe nochmal den Zeitraum erweitert, an dem ich keine Aufträge annehme in meinem anderen Job. Und haben gesagt, wir machen so, ich gehe morgens mit raus mit der Weinlese und der Andreas kommt irgendwann im Laufe des Tages dazu. Dann arbeiten wir irgendwie am Abend im Keller und dann macht der Andreas nachts im Keller noch weiter. War ein schöner Plan.
Super Plan. Vor allem, ich habe mich gefreut, dass es so ist. Aber leider war es eine komplette Realität.
Und da waren wir jetzt eben gestern nochmal überlegen, wie kriegen wir das hin? Weil die Thematik ist ja die, wenn du aus der Nummer nicht rauskommst, dass einer oder auch beide funktioniert schon gar nicht, von morgens bis nachts arbeiten und nur kurz schlafen, das kannst du ein paar Tage machen, aber anders nicht.
Ja.
So, und da musst du halt einfach gucken, wann muss ich was lesen? Und letztes Jahr haben wir dann halt einfach gesagt, ja Mist, eigentlich müssen wir jetzt alles holen.
Überall. So. Also es war überall, wir haben zu Guten Bremberg, glaube ich, gearbeitet. Das war einfach auf einmal punktuell reif. Aber das ist halt am Silvaner so, ne? Auch wenn er an verschiedenen Ortschaften steht, ja, du musst wissen, was du willst. Und dann musst du dann
der Zeitpunkt agieren. Kommt dann ja, schon relativ ähnlich, ne?
Und dann sind wir immer unterwegs und tun probieren und schauen. Und auf einmal merkst du dann so, ey Thomas, das wird nichts. Also morgen, du da, ich da. Okay, und dann bist du noch am Mannschaft organisieren, weil ja, du hast ja mit der Hälfte geplant. Und auf einmal brauchst du 10 Leute pro Trupp. Und dann ungefähr, also das ist immer der Wunsch. Und dann fährst du am Samstag, am Sonntag geteilter Meinung, also einer fährt in die Richtung, der andere in die. Und abends trifft man sich dann wieder in den Keller und verarbeitet dann noch weiter.
Das ist aber, ja, das, was alles geerntet wird, muss ja auch direkt verarbeitet werden.
Und,
ne?
Wir arbeiten halt auch wirklich sorgfältig und kleinteilig. Das heißt, wir lesen in kleine Kisten, wir maischen dann quasi mit den Füßen, Gummistiefel ja, in der Regel, in den Kisten ein und kippen das dann händisch in die Presse. Also das ist alles richtig Arbeit, aber das schmeckst du halt hinterher in der Flasche oder im Glas dann einfach auch.
Das ist das, ja.
Und von dem Anspruch wollen wir eigentlich nicht weg. Ne? Das ist
das ist aber auch wirklich, wir wollen dann halt einfach, wir haben einen Plan im Kopf von jeder Parzelle und dann wollen wir das eigentlich auch so haben. Und dann müssen wir halt einfach irgendwie immer nicht den Kompromiss, aber einen guten Mittelweg manchmal gehen und dann gibt es halt Tage, wo man dann sagt, okay, wir müssen alles irgendwie holen, weil wir das so wollen. Ne? Es gibt uns, die Arbeit ist es dann aber auch wert, weil hinterher sind wir dann so froh im Keller, dass wir es gemacht haben, weil der Wein sich dann einfach schön entwickelt und dann freut man sich halt, dass man den Schritt auch gegangen ist, auch wenn er anstrengend in der Lese ist. Ne?
Ja, während du jetzt den nächsten eingehst, den wir probieren können, das passt ja auch zu dem, was ich da über euch gelesen habe. Ups, da hat sich schon wieder einer selbstständig gemacht, mein lieber Mann, was ist denn heute los?
Die sind lebendig,
das ist so, ja. Aber es ist genau so, ne? Wer lebt, der ist auch gesund, weil ich habe nämlich gelesen, nur aus einem gesunden Ganzen kann auch etwas Gutes Neues hervorgehen. Ne? Und das ist ja das, was ihr jetzt auch beschrieben habt, nur das beste Lesegut, sehr selektiert, sehr schonend, ja, für fast fürsorglich, würde ich mal sagen, behandelt ihr ja euer Lesegut.
Ja, wir geben uns schon sehr viel Mühe draußen, um das Bestmöglichste also reinzuholen. Also wir behandeln unsere Trauben schon sehr schon, bis sie im Keller sind. Und erst im Keller werden sie dann letztendlich irgendwann Füßen gestoßen.
Ja. irgendwann muss es ja soweit sein.
Ne? Aber vorher wird alles händisch gelesen, es wird alles per Hand selektioniert und wir wollen im Weinberg eigentlich das Ausgangsmaterial für den Keller schaffen. Also das heißt, wir stehen dann, wenn es schlechte Jahre gibt, wo man viel selektionieren muss, stehen wir sehr lange in den Weinbergen. In so Jahren wie 22 oder auch 23 war bei uns auch eigentlich super, wo viele andere Probleme hatten, haben wir eigentlich nur lesen können. Aber halt auch, weil wir so früh dran waren und die vor diesen Fäulnisanfällen auch geholt haben. Und da haben wir knackige, frische Trauben gehabt und die waren natürlich dann und extrem gesund und wir konnten nur lesen.
Ja, und ich glaube aber, was schon auch mit einer Rolle spielt, also ich habe jetzt in meinen Flächen früher, ich habe es ja alles nebenher angefangen und habe dann Stück für Stück immer mehr umgestellt auf eine biologische Bewirtschaftung. Nicht, dass wir jetzt zertifiziert sind, aber wir haben halt so, ne, ich habe einen Anspruch, ich möchte Natur erhalten, möchte gut damit umgehen, so wenig wie möglich irgendwo schädigende Einflüsse haben. Also ich bin quasi biologisch unterwegs. Und der Andreas ist ja da schon vorher ein Stück weitergegangen und ist einfach auch in Sachen Biodynamik sehr bewandert. Und dann sind wir ja auch hergegangen und haben quasi die Weinberge, die ich eingebracht habe, Stück für Stück dann biodynamisch mitbehandelt. Und wenn ich sehe, wie sich das entwickelt, bin ich schon davon überzeugt, dass auch das was ausmacht. Wenn du die Reben selber stärkst, wenn du die robuster machst, dann können die auch mit potenziellen Krankheitserregern besser umgehen. Das macht schon einen Unterschied, glaube ich. Also ich bin davon überzeugt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wir probieren immer was Neues aus, aber da ist eine Linie drin, die dazu führt, dass ich über robuste Reben im Weinberg gute Trauben kriege. Das ist die Basis
für das. Ja, es ist ja dieses Jahr zum Beispiel, also man, ja, wir haben jetzt dieses Jahr auch ein sehr problematisches Jahr. Also es war ja nicht leicht für uns, auch der Start war ein bisschen holprig. Erst hatten wir Angst, dass wir, was heißt Angst, wir hatten so die Befürchtung, dass wir im August lesen, weil der Austrieb so früh war. Es war ja irgendwie März, Ende März, Anfang April, wo die Reben wirklich schon im Austrieb waren. Und dann hatten wir Anfang April eine Nacht, die wirklich -6 Grad war. Ich weiß noch, also ich lag im Bett und ich habe ein Dachfenster über mir gehabt. Und dann habe ich schon gesehen, okay, es wird kalt. Und bin dann am Montag, so mutig wie ich war, mal kurz in die Weinberge gegangen, habe aber nach 2-3 Metern umgedreht, weil ich gesehen habe, okay, heute nicht. Du brauchst gar nicht anschauen, weiß, was passiert. Das war flächendeckend eigentlich. Gerade in unseren Spitzenlagen war es eigentlich am schlimmsten. Und irgendwie ging das Jahr so holprig weiter. Also wir haben ja schon 2 Wochen dann Pause gehabt, weil die Reben sich erst wiederholt haben. Ich bin erst mal in Urlaub gefahren gegangen. Eine Woche. Konnte mir nicht mehr anschauen.
Mal auf.
Ja, gedacht, jetzt haben wir nur wegen Zeit. Und dann ging es aber rapide los. Wir hatten dann warme Temperaturen, es wurde sehr regnerisch. Das hat uns dann wieder für neue Herausforderungen gestellt. Gerade was die Bewirtschaftung, also wir arbeiten ja ziemlich naturverbunden und auch das, was wir einsetzen für unseren Pflanzenschutz, ist ja eigentlich eher, sagen wir, homöopathisch, da halt eher etwas, was nur pflanzenstärkend ist. Und das aber jetzt ergänzen wird zu dem, was der Thomas gesagt hat, weil das eigentlich die Basis ist für das, was wir später bekommen. Also das heißt, wir tun die Reben abhärten, wir tun sie stärken. Und das merkt man jetzt am Ende dieses Jahres, dass sie wirklich bis jetzt ziemlich gut durchgehalten haben und wir mit Krankheiten bzw. Problemen an den Trauben sehr wenig zu tun haben. Natürlich haben wir viel Handarbeit noch reingesteckt, was dazu kam, damit wir das unterstützen können, aber die sind sehr vital, sind sehr ausdrucksstark, also die Blätter sind sehr gut, die Triebspitzen, die waren sehr, sehr schön vom Wuchs her. Und eigentlich haben wir jetzt irgendwann nur mal gedacht, es kann jetzt mal aufhören zu wachsen. Es hat nicht aufgehört durch den Regen. Ne?
Ja, klar, ne? Da schießt alles und sprießt alles. Es ist also so, ihr investiert natürlich da über mehrere Jahre erstmal auch Zeit, bis ihr dort seid, wo ihr dann die Früchte im wahrsten Sinne des Wortes ernten könnt, dass die Reben einfach wieder robuster, naturnaher sind, auch stärker empfänglich, ja, und auch stärker auch mit solchen Klimaschwankungen teilweise zurechtkommen.
Das ist, ne, der Hauptpunkt, den du eigentlich gerade ansprichst, weil diese klimatischen, sagen wir mal, Probleme, die merkt man jetzt an den Reben dann eigentlich, wenn normales Jahr wäre, fast gar nicht, weil die sehr gut mit diesen Schwankungen umgehen können. Ob Trockenheit, ob nass, wie auch immer, die pendelt sich ein, weil sie dann mehr in der Harmonie sind. Also da haben wir dann schon das Gefühl, die können diese Stresssituation, das ist ja wie bei uns, wenn wir Hochleistungssportler sind und immer vital, gutes Immunsystem haben, dann macht uns vielleicht so ein grippaler Infekt dann vielleicht auch nicht gleich fertig oder geht es uns nicht so schlecht. Und so muss man sich das bei der Rebe auch vorstellen, wenn die von Haus aus eine Grundvitalisierung hat und selber auch für sich sorgen muss und auch für das Immunsystem und da vielleicht nur unterstützt wird, damit das alles ein bisschen aufrechterhält, dann passt sie viel besser solche Sachen ab. Und auf einmal Krankheiten, die ich während meiner Lehrzeit irgendwo gesehen habe, die kennen wir fast gar nicht, also sehen wir fast gar nicht mehr. Also wenn wir durch unsere Weinberge gehen, natürlich haben wir mal ein paar Stöcke, die vielleicht nicht so kräftig sind, aber das ist vielleicht denen ihre Genetik oder die brauchen vielleicht ein paar Jahre länger. Ist aber auch egal, weil das gehört auch zu so einem Weinberg. Genau. Dazu. Das macht die ganze Stimmung auch aus. Ne?
Du musst halt auch gucken, wo kommst du her, wo willst du hin? Ja. Von den Flächen, die ich jetzt habe, manche, die wurden halt früher so nebenher von Winzern im Ort bewirtschaftet, die an die Genossenschaft abgeliefert haben. Die haben natürlich ganz andere Ziele in dem, was sie machen wollen und sind dann konventionell unterwegs. So, dann habe ich die Stück für Stück auf Bio umgestellt und jetzt siehst du halt so langsam, ja, ne, wo sind dann noch so schwächere. Ja, das dauert halt. Ne? Warum auch nicht? Also das Ziel muss aber sein, dass man halt dann irgendwann mal einen Weinberg hat, der da auch einfach robust steht und der so gut wie möglich mit den widrigen Bedingungen, die wir zukünftig auch haben werden, mit Gewitter, Hagel und. Gegen Hagel ist leider noch kein Kraut gewachsen.
Hatten wir dieses Jahr auch noch, ja, stimmt.
Hatten wir auch, wir hatten auch Hagel. Das
haben wir vergessen.
Aber alles, was am Pilzdruck und so kommt, also je vitaler die Reben sind, umso besser können sie es ab. Und ich glaube, da sind wir auf einem super Weg einfach.
Die Herausforderung, die ihr dann da hattet und habt, ist natürlich dann nachher auch die Forderung an die Rebe, dass die halt gefördert und gefordert wird, selbst dann halt wieder aktiv zu werden. Ich meine, ihr habt ja auch alte Rebanlagen, sind die grundsätzlich, also wenn man jetzt einfach mal so sieht, ne, 30er Jahre, sind die grundsätzlich sowieso robuster und stärker und ja, für vieles schon vielleicht abgehärteter als dann neuere Rebanlagen. Würdet ihr da auch sagen, naja, sowas Altes ist halt einfach besser als das, was jetzt so neu ist?
Also besser, wir sind ein Fan von alten Rebstöcken, weil da ist mehr Wumms, da ist mehr Konzentration drin. Und auch ich in Tüngersheim, also in Tüngersheim können wir nicht so alt sein, da gab es eine Flurbereinigung Mitte, Ende der 60er Jahre. Und ich habe im Eigentum eine Fläche, die ist somit das Älteste, was du haben kannst in Tüngersheim, 1968 gepflanzt. Und über einen Kollegen, mit dem wir gut zusammenarbeiten, haben wir noch eine andere Fläche aus dem gleichen Pflanzjahr. Mhm. Und was du da natürlich schon hast, ist die Wurzeln einfach tiefer. Ne? Also, und dadurch macht denen auch Trockenheit weniger aus. Und wenn ich jetzt diese, also meinen eigenen alten Weinberg sehe, da hat der Voreigentümer, der hat da zum Teil Bäume reingepflanzt und so. Da müssen wir gerade mal ein bisschen gucken, was ist noch gut, was nicht. Aber so Diversität da ist auch nicht schlecht. Der bringt Menge, wo manche konventionellen Winzer sagen, das geht bei so einem alten Weinberg nicht. Also der Vorbesitzer hat schon gesagt, naja, du musst die schon zwischen 50 und 60 Hektoliter fahren, sonst sind die Reben unterfordert. Und da kommt schon, also da kommt eigentlich ganz gut Menge, die man nicht erwarten würde. Und das hat aber, Beeren sind klein, die sind lockerbeerig, das ist konzentriert, das
sehr locker. Schmeckt
richtig
sehr,
gut.
Sehr konzentriert.
Ja, sehr echt gut.
Und da haben wir jetzt die letzten Jahre auch wieder ein bisschen Aufbauarbeit geleistet, also das heißt, durch den Rebschnitt haben wir sie wieder gut erzogen und jetzt stehen die richtig im Saft, also das ist Wahnsinn. Und was halt schön an den alten Klon ist, und das ist auch so ein alter Klon, der ist extrem locker und hat kleine Beeren, sehr wenig Saft, viel Schale. Und das ist das, was wir beim Silvaner auch brauchen, diese Robustheit ein bisschen, diesen Geschmack, die Konzentration. Und dann müssen wir eigentlich vom Wein her oder im Weinberg selber, wir machen ja schon seit Jahren keine Ertragsreduzierung oder sonst irgendwas, die Reben stehen so da, wie sie sind und bringen eigentlich das, was wir uns denken, natürlich immer niedriger im Bereich, aber dafür halt diese Konzentration. Und da kriegen wir dann auch diese sehr finessenreichen und doch sehr strukturierten, feinen Silvanerweine heraus.
Wann ist denn so eine alte Rebanlage auch irgendwann mal durch? Gibt es da auch irgendwie was?
Unser Ziel ist genau das, dass wir keinen einzigen Weinberg irgendwie roden, sondern wir wollen alles so wie zu diesem wurzelechten Rebsorten. Zum Beispiel auch der Nielsen, das ist im Altenberg, von dem der Thomas gerade erzählt hat.
Also vielleicht zur Erklärung, der heißt Nils, weil der vorherige
eigentlich
Nils heißt. Irgendwie muss man die Finger ja. Deswegen heißt er bei mir, das ist der Nils.
Der steht im Altenberg, also so ein bisschen ein Teilbereich vom Johannisberg. Da gibt es gar keine Unterlage mehr, auch wo sie gepflanzt wurden, sondern eigentlich sind die alle schon wieder selber wurzelecht, weil sie die Unterlage abgestoßen haben. Und von daraus haben sie die beste Voraussetzung, um auch uralte Knochen zu werden. Und wir legen ja gerade irgendwie den Grundstein, dass wir solche Anlagen trotz dieser schmalen Bepflanzung, Dichtpflanzung, weil die sind 1,40 Meter die Zeilen breit und haben Stockabstand von 80 cm. Und wir können die jetzt aber auch für uns selber manuell fahren. Deswegen haben wir uns letztes Jahr diesen Schlepper zusammengekauft oder diesen Schmalspur, dieses Spezialfahrzeug und können den jetzt selber im Pflanzenschutz auch behandeln. Das ist jetzt die Zukunftslegung, damit solche alten Weinberge noch bewirtschaftbar sind. Vor allem auch in der, sagen wir mal, in dem Timing, wo wir es manchmal brauchen.
Ja.
Na, weil die Schwierigkeit an solchen alten Anlagen ist, du brauchst dann immer genau zu dem Zeitpunkt, wo es wichtig ist, wenn du es manuell machst, viele Leute. Und das ist eigentlich die Hauptherausforderung, die wir momentan haben, ist eigentlich die Mitarbeiter oder die Leute zu den rechten Zeitpunkten zu haben, damit sie auch die Arbeiten oder dass wir die in dem entsprechenden Punkt noch durchführen können. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, vor der wir zwar momentan eigentlich immer stehen.
Mich triggert gerade noch was du gerade gesagt hast, nämlich mit diesen alten Rebzahlen, 1,40 breit ist das eine, aber das andere, was man damals gemacht hat, man hat die ja auch viel niedriger gepflanzt. Und wenn ich mir angucke, was ich kann mich noch genau an eine Weiterbildung erinnern, online, als ich vorm Rechner saß und dann so gesagt habe, was kann man denn machen? Es wird alles wärmer und wie gehen wir damit um? Und dann ist so ein Thema Verdunstung übers Blattwerk bei den Reben. Ja, und dann reduzieren wir die Laubwand so, ne? Also in der Mitte war es weg, da gab es dann so Versuche in oben, unten, wo ich mir denke, ja, eigentlich genau das haben wir. Wir haben eine relativ niedrige Laubwand mit wenig Verdunstung. Mhm. Also alles das, wo man sagt, jetzt mit diesen neuen Anlagen, 2 Meter, 2,20 breit, hohe Laubwand, wo ich jetzt anfange, Blattwerk zu reduzieren, habe ich genau da. Also ich habe eigentlich steht so ein alter Weinberg für die aktuellen Herausforderungen.
Super. Genau richtig da. Also seid ihr auch bestens für die Zukunft gewappnet?
Ich denke, für die Voraussetzungen, die haben wir auf jeden Fall in den Weinbergen schon dastehen, ja.
Sag mal, du schenkst ja lauter Zeug an. Was haben wir denn gerade und was haben wir jetzt?
Genau, das stimmt.
Über
den Straight hast du gar nichts gesagt.
Dann machen wir das jetzt nochmal schnell.
Ich bin wieder. Bevor dann der nächste kommt, also der Straight hatten wir schon im Glas.
Straight. Wir haben unsere Weinberge, sagen wir mal, für uns selber neu klassifiziert. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir wollen diese, vielleicht ist das Vorbild dieser Grand Crus haben und haben dann unsere Spitzenparzellen halt so klassifiziert, wo wir sagen, wir machen da die Top-Sylvaner oder die Top-Weine, unsere Crus heraus.
Mhm.
Und dann haben wir aber ein paar Weinberge noch gehabt, die sehr gut sind, aber für uns nicht das Potenzial haben, um in dem oberen Bereich zu sein. Und da haben wir am Fischberg jetzt noch eine Lage am unteren Fischberg, ne? Also
Tüngersheim
alles. Haben wir zwei Weinberge, dieses Jahr noch einen dritten. Und die haben wir jetzt für unser Einstiegssilvaner genommen. Was aber schön daran ist, wir haben da trotzdem sehr schöne oder geniale Böden, weil es einmal ein rot liegender Sand ist mit Muschelkalk. Und einmal aber ein verwitterter Muschelkalk mit rötlichem Boden. Das heißt, was an dem Straight so, was ich da runter, also was mir gut gefällt daran ist, er hat einerseits sowas sehr gelbfruchtiges und dann aber auch diese würzige Tiefe und diese Finesse und eine schöne Säure. Und das ergibt für uns wahnsinnig tollen Einstiegssilvaner, was ja auch wirklich gut ankommt. Ich meine, du hast ihn ja auch schon getrunken, glaube ich, beim Hermanns Posthotel, ne?
Ja.
Menübekleidung.
Genau.
Und die waren ja hellauf begeistert und uns gefällt er auch sehr gut, weil es für uns ein Silvaner ist, wo wir sagen, hey, der hat schon Struktur, der hat einen Charakter.
Geradeaus, so.
Ne? Straight away. Und deswegen auch der Name, wo wir sagen, hey, das ist was geradliniges oder was für den Silvaner auch steht, was er auch kann. Und ohne diesen Lagencharakter zu haben.
Ne? Da hast du jetzt auch wieder so diese Weiterführung. Ne? Ich kam ja daher, dass ich gesagt habe, ich will zwei Weine haben. Ich will einen haben, der spiegelt den Jahrgang wider. Und ich will einen drüber haben mit einer bestimmten Charakteristik, Gerbstoffe und so. Und der Straight ist eigentlich dieser feinere, der bei mir Einsteiger hieß, wo ich sage, der soll schon irgendwo den Jahrgang widerspiegeln. Da sind vielleicht die Sachen nicht drin, die es jetzt wert sind, den eigenen Weinberg abzufüllen. Und das ist eigentlich das Schöne, das beim Andreas mit reinkam. Ich hatte schon immer so die Überlegung, als ich noch ganz alleine unterwegs war, baue ich die Flächen separat aus. Nur ich hatte, hier haben wir ja einen Keller selber. Ich war beim Kollegen im Keller mit drin. Du musst dich an die Räumlichkeiten anpassen. Also ich hatte damals auch noch nicht so viel unterschiedliche Fässer und sowas. Das ging eigentlich alles nicht. Und was wir jetzt wirklich machen können, ist einfach gucken, was steckt denn in jeder Fläche an Potenzial drin? Wo lohnt sich's wirklich, einen eigenen Wein zu machen? Und wo nehme ich eigentlich die anderen, die auch gut sind, aber du brauchst ja irgendwas, wo du sagst, das ist auch einfach ein schöner Essensbegleiter, so wie den Straight jetzt. Und da mache ich einen schönen Einstiegswein draus. Aber auf einem gehobenen Niveau auch einfach. Ne? Also da steckt schon auch viel Arbeit drin, da steckt nicht so viel Ertrag drin. Also Andreas sagt ja, wir reduzieren jetzt nicht aktiv. Aber wir erziehen die Reben schon so, dass sie nicht Unmengen produzieren.
Also auch wenn es ein Einstiegswein ist, aber unserem Anspruch muss er schon gerecht werden.
Nein. Er kostet ja auch nicht 3,50.
Er muss ja zur Philosophie, zum Gesamtkonzept passen. Ne?
Also nur weil wir Basisweins sagen, heißt das nicht, dass wir weniger Arbeit hineinstecken, sondern der qualitative Anspruch im Weinberg ist wirklich gleichgegeben. Vielleicht ein bisschen mehr Ertrag als jetzt in so einer Krühlage. Und Steillagen oder die Krüs, die ergeben halt nochmal einen ganz anderen Wein.
Und das passiert aber eigentlich automatisch. Weil wenn ich mir jetzt angucke, auch diese Fläche, die du erwähnt hast, Fischberg, die schon von seit ich die hatte eigentlich immer die Tendenz, mehr Menge zu erzeugen als diese Rotlauffläche zum Beispiel, die wir selber geteilt haben. Ja. Das waren so meine ersten beiden Flächen, mit denen ich angefangen habe. Und da war es für mich eigentlich eher so das Thema zu sagen, im Fischberg, wie halte ich den ein bisschen zurück, weil der eigentlich zu jung war, als ich den übernommen habe. Und dann die vorherigen Bewirtschafter, die dann natürlich da auch Menge machen wollten, ne, Genossenschaft und so, da kriegst du halt zu viel, da musst du Menge haben. Da war eher so ein bisschen Bremsen drin und jetzt kriegen wir den eigentlich so langsam in so ein Gleichgewicht, dass das kommt, was wir wollen. Aber es kommt tendenziell auch eine Menge, die für so einen Wein ganz gut ist. Ne? Also wir sprechen da nicht von keine Ahnung, 80 Hektoliter oder sowas. In solchen Dimensionen denken wir nicht. Ist auch nicht gerecht. Du kommst ja vielleicht hin, 60, 50, 60 oder so vielleicht, wenn es gut läuft.
Ja, also kommt auf den Jahrgang drauf an, aber so. Eigentlich ist es für die meisten schon erste Lage und für uns ist es Einstieg. Also es ist ein anderes Denken bei uns.
Ja, genau.
Es ist aber, was heißt, viele machen es ja auch. Wir machen es halt nach unserer Vorgehensweise. Und die Weinberger sind ja auch dementsprechend so da, wie der Thomas schon sagt. Und die machen das. Und wir tun nichts petten. Ne?
Auch da, ich habe ja von Anfang an, Tüngersheim, wo ich bin, ist so eine der größten Weinbaugemeinden in Franken. Und wir haben schon gut Fläche. Und ganz viel Richtung Genossenschaften. Dann hast du diese klassischen Geschichten. Ich habe eine Rebzeile begrünt und eine ist offen. Und ich habe immer gedacht, Quatsch, ja, wir begrünen alles. Und dann kommen natürlich auch alle Leute und sagen, das geht überhaupt nicht. Und das nimmt den Reben viel zu viel Kraft weg und so. Nee, natürlich nicht. Also du hast einen Erosionsschutz durch die Begrünung. Und ich glaube, es pegelt sich auch ein. Und wenn du dann siehst, was da anfängt zu wachsen, ja, gerade im Fischberg, da wachsen inzwischen Unmengen Walderdbeeren, wo auch immer die herkommen. Da waren mal ein paar, aber das sind Unmengen, ja. Und die Flora nimmt zu, die Diversität nimmt zu. In anderen Flächen siehst du viele Bienen, weil du blühende Pflanzen hast und so. Also das ist ja wichtig. Das gehört ja alles mit dazu. Und das ist also für mich persönlich auch mit einem Anspruch und ich glaube auch für uns, dass du sagst, Weinbau ist eine Monokultur, da kommen wir nicht drum rum, ist so. Aber wie kann ich denn diese Monokultur möglichst divers gestalten, dass ich für Insekten was habe, ja, dass ich auch diverse Kräuter im Weinberg habe. Das schmeckst du natürlich alles. Irgendwo geht das Zeug ja dann doch irgendwo auch in die Trauben ein bisschen mit ein. Und das gibt schon die Tiefe und die Finesse.
Also auf jeden Fall, ich meine, da gibt's ja die Verbindung auch zwischen dem, was zwischen Weinberg wächst und was assimiliert und den Wurzeln auch irgendwas gibt. Umso diverser du bist, umso besser ist es. Und bei uns ist aber so, das ergibt sich von allein. Ja. Mittlerweile kommen ganz andere Kräuter bei raus, als es jetzt vor 2, 3 Jahren oder 4 Jahren noch war. Und das ist halt auch so ein Punkt, wenn man auch ein bisschen was lässt oder halt auch ein bisschen mehr Differenz reinbringt, auch durch das, wie man den Boden pflegt und kultiviert, etablieren sich auch wieder neue Arten.
Bevor wir es vergessen,
so, was weiter geht's.
Haben wir denn jetzt?
Überleitung, sehr gut von dir. unsere Spielwiese geht weiter. Also jetzt hast du mal, ich liebe Riesling, mag ich auch. Es kommt vielleicht von meinem Aufenthalt an der Mosel ein bisschen diese Leidenschaft. Jetzt haben wir in Mark Nordheim noch 2 Weinberge übernehmen können, wo einmal Riesling und einmal Chardonnay steht. Und die sind genau nebeneinander. Deswegen musste man den Riesling für den Chardonnay auch übernehmen.
So ist das halt manchmal.
Ja, manchmal ist es so. Ich mag Riesling sehr gerne. Er steht auf einem extrem kargen Plateau. Also das ist so ein extrem verwitterter Esteria-Boden mit kaum Bodenauflage, sehr karges Material. Die Reben wachsen extrem langsam oder haben einen schwachen Wuchs. Es sind aber auch so ein Klonengemisch, wo alte Klone drin sind, die sehr kleine Trauben, lockere Trauben ergeben. Und die Konzentration ergibt sich eigentlich einfach daraus. Wir machen an dem Riesling nicht viel. Also das heißt, wir kultivieren den, lesen eigentlich auch relativ früh. Also das war ist jetzt 23. Ist jetzt der Jahrgang 2023 und den haben wir Mitte September gelesen, weil er schon so reif war und die Säure hat extrem abgenommen. Wir nennen das Baby RZLNG, weil ich auch keine Lust hatte, Riesling drauf zu schreiben. Und die Amis können es gut aussprechen.
Und vielen Dank, den habe ich nämlich, seit er abgefüllt wurde, noch gar nicht probiert.
Oh.
Und was mir jetzt gerade durch den Kopf ging, während Andreas vom Riesling gesprochen hat, ne, also Johannes, du hast es schon angesprochen, wir sprechen immer wieder drum, Silvaner ist unser Thema, was haben wir inzwischen probiert? Lomelier, Weißburgunder, Riesling und einen Silvaner. Da könnte jetzt irgendein Hörer sagen, ja, was reden die da eigentlich für einen Quatsch? Ja? Die reden von Silvaner und die probieren alles außer Silvaner. Das hat natürlich mit einem Grund.
Ja.
Wir haben einfach über diese Flächen, die wir hier in Mark Nordheim dazu gekriegt haben, ist eben sowas wie Weißburgunder und Riesling mit dazugekommen. Und die füllen wir auf einem tollen Niveau ab. Aber das ist bei uns eher im Basisbereich angesiedelt. Und die ganzen Silvaner, über die wir immer reden, da geht es dann irgendwann drüber los. Und
die kommen.
Wir probieren natürlich jetzt erstmal die Basis. Deswegen reden wir immer über Silvaner und wir probieren leider alles. Außerdem schmeckt das auch
gar nicht. Aber jetzt würde mich interessieren, ihr übernimmt ja Rebflächen und vielleicht interessiert sich ja dann auch mal der ehemalige Besitzer, was ihr jetzt da draus gemacht habt. Probiert er dann auch mal so einen Wein aus eurer jetzigen Rebfläche, die ihr übernommen habt und sagt, oh, ich wusste gar nicht, also, dass man das aus meinen Trauben machen kann.
Also
das
ist ein bisschen
schwierig.
Bei mir so, ich habe ja die ersten Flächen 2014 übernommen und bewirtschaftet. Und die Eigentümerin, der habe ich das immer angeboten und die hat gesagt, oh du, nee, also mein Mann trinkt eh keinen Wein und ich nur so ab und zu. Und jetzt haben wir ja letztes Jahr eben nochmal 2 Silvaner dazu gepachtet von ihr, wo sie dann sagte, also 9 Jahre später, wo sie dann sagte, wird mich vielleicht doch mal interessieren, was du da aus den Weinen hast. Also der werde ich jetzt mal irgendwann was geben. So ist es jetzt bei mir. Der Freund, von dem ich diesen Weinberg Nils gekauft habe, der hat es eh schon immer mal probiert. Also auch als ich hatte vorher schon die Trauben in meinen Weinen verwendet, der kennt das schon. Und jetzt bist du mit deinen dran.
Was ich noch ergänzen wollte, wir haben ja jetzt beim Nils, was jetzt Altenberg ist, machen wir einen Kabinettstil draus. Mhm. Also das ist jetzt eine ganz andere Richtung seit 23. Das ist genial, weil der Weinberg halt so warm und so früh reif ist. Und dann eigentlich extrem schnell die Säure verliert. Haben wir angefangen, letztes Jahr den Anfang September zu lesen. Und da kriegt man nämlich diese Knackigkeit noch genau. hin. Und der ist trotzdem schon komplex und fertig, ja. Und das ist, das Potenzial haben wir erst letztes Jahr so ein bisschen entdeckt. Das geht in eine ganz andere Richtung. Vorher haben wir die später gelesen und waren immer sehr, sehr opulent, sehr reif, sehr, sehr dicht, aber auch wenig Säure. Ne?
Und die Oliven, die gingen bei mir ja zum Teil auch in den Maischegärer genau. rein, weil ich habe damals immer einen Maischegärer gemacht, den wollen wir auch wieder aufgreifen. Und habe halt einfach die besten Parzellen mit rein und da gehört er mit da rein. Aber wenn man jetzt mal einfach sieht, was man aus dieser Parzelle noch mal rauskitzeln kann, und das ist eigentlich das, was der Andreas richtig gut kann, das ist schon klasse.
Aber es braucht ja auch eine Zeit, das Ganze wieder umzustellen. Ne? Wie lange ungefähr, wenn du jetzt sagst, der übernimmt eine Parzelle, bis die dann so ist, wie ihr es eigentlich für eure Qualität und für eure Weine braucht, wie viel Zeit vergeht?
Kommt auf die Vorarbeit drauf an. Also das Wichtige ist, wie wird es vorgepflegt? Jetzt zum Beispiel, wenn wir die vom Thomas mit reinnehmen, da war das ja, sagen wir mal, eine leichte Geschichte, weil es ja vorher schon eher so auf diesen, sagen wir mal, natürlicheren Wuchs und so weiter eingegangen sind. Dann fällt die Umstellung ziemlich leicht oder dauert nicht so lang. Da sind wir jetzt 2 Jahre dran und jetzt merken wir, dass sich schon was verändert, aber eigentlich diese Umwandlung sehr schnell geht. Jetzt sind wir mal eigentlich einer der besten Stücke im Rotlauf haben wir ja vor 2 Jahren bekommen, ne? Von Karl Josef.
Ach so, das von Karl Josef.
Ja. Also wirklich einen uralten Silvaner 68 auch gepflanzt.
Ja, genau,
der. Auch in der Dichtpflanzung, fast erzogen, so wie wie im Burgund, ne? Niedrige Zeilen, Stockhöhe sehr niedrig, wenig Laubwand. Perfekt für die momentanen Bedingungen, ne? Und der steht halt so da. Das dauert. Der hat eine sehr gute Handarbeit, der hat eine sehr gute Pflege gemacht, aber die sind halt in der Umstellung, brauchen die ein bisschen, bis sie sich dran gewöhnt haben.
Also da vielleicht auch nochmal, ne? Also unser
Partner,
Freund, Kollege, Partner Karl Josef ist im Grunde auch Genossenschaftswinzer und hat aber diesen alten Weinberg aus Liebe zu diesem Weinberg auch immer gepflegt. Deswegen haben wir ihn auch gekriegt, weil er gesagt hat, da kann man eigentlich was Besseres draus machen, als die Trauben in der Menge untergehen zu lassen. Und der hat da schon immer gut gearbeitet, aber halt trotzdem anders. Klar, ich meine, wenn du in der Genossenschaft Menge abliefern musst, arbeitest du anders als wir, die sagen, wir wollen Qualität haben. Ne? Und obwohl da gut gearbeitet wurde, ja, brauchst du halt ein bisschen.
Ja, und er vertraut uns jedes Jahr mehr und lässt uns, also. Das heißt, das ist ja auch wichtig, das ist ja Herzblut, der Weinberg, ja, der ist Herzblut von ihm. Und wir hatten ja ein riesigen Glück, dass wir den überhaupt bekommen haben. Es hat viele Interessenten gegeben. Sorry, dass es nicht geklappt hat für euch. Aber wir hatten echt Glück, weil Thomas hatte da den richtigen Draht dazu.
Und, nee, das war richtig Glück. Das weil war
mehr als Glück.
Ich hab 2016 mal angefangen mit einem Silvaner-Sekt, mit meinem eigenen Projekt, Plackner Wein. Weil meine damalige Partnerin und ich gerne Sekt trinken. Und dann kenne ich aber ganz viele Silvaner-Sekte, die einfach nicht gut schmecken, um es mal höflich auszudrücken. Und da habe ich 2016, da gab es viel Menge, dann habe ich einfach den Basiswein hergenommen und habe mal einen Petnat draus gemacht, also einen Schaumwein, den ich einfach noch nicht fertig vergoren in Flaschen gefüllt habe, so 4 verschiedene Restzuckerwerte und geguckt, wie schmeckt das. Und es schmeckt. Und dann habe ich von diesem Wein Sekt also einen Grundwein zum Versekten gegeben und der kommt ganz gut an. Also der kam richtig gut an und dann haben wir gesagt, ja gut, dann brauchen wir wieder was. Aber dazu brauche ich nochmal Fläche, weil der Rest ist verplant. Und habe geguckt, wo kriege ich was und war schon mit einem anderen Kollegen am Sprechen und dann kam eben Karl Josef, den ich kenne und sehr schätze und hat gesagt, du, ich habe da den alten und so willst du nicht. Dann habe ich gesagt, okay, nehmen wir. Und dann haben wir davon erstmal Sekt gemacht. Das war 2021, da haben wir den gekriegt. Ja. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich total, das ist Verschwendung. Ja, also klar, es gibt einen geilen Sekt.
Ich stand im Keller und ich habe dann den Wein probiert und habe gedacht, ey, das ist genau das, was wir brauchen, weil das Ding, das ist so burgundisch irgendwie so, das hat so eine Tiefe, auch wenn man es sehr früh gelesen hat mit einer hohen Menge für Sekt, ja, das kann nicht sein, das gibt's nicht, das ist Verschwendung, da müssen wir was anderes draus machen. Und dann ist halt so der Plan entstanden, okay, das wird unser Grand Cru. Und somit hat sich diese Parzellendenkerei auch wieder neu etabliert und wir haben Glück gehabt, dass er eben im nächsten Jahr uns den Weinberg wiedergegeben hat, dann ging es mit dem Pacht los und ab den lässt er uns, also er arbeitet mit uns zusammen, aber er lässt uns viel freie Hand, weil er arbeitet, also Bedingung war, er darf in dem Weinberg noch weiter händisch arbeiten. Also das war ja die Hauptbedingung, wo er gesagt hat, er möchte den in diesem Weinberg möchte weiter bearbeiten. Und dann hat er gesagt, alles klar, es kommt uns ja entgegen, du kennst ihn am besten. Wir sprechen drüber und so funktioniert es momentan auch. Wir haben den Plan. Er sagt, wie der Weinberg ist. Also er sagt uns, ey, okay, ja, das findet jetzt, weiß er noch nicht, er ist reagiert. Also er kennt ihn schon Jahrzehnte und wir sind mit unserer Idee stehen wir da. Und deswegen ergibt sich das wahnsinnig gut, weil wir dann in Weinberg stehen und diskutieren und dann finden wir den richtigen Plan für das Jahr. Und so läuft auch dieses Jahr wieder, was perfekt war, weil er halt auch verschiedene Jahrgänge kennt und auch solche problematischen. Und dann stehst du drin, diskutierst und dann gefällt dir eine Sache nicht, ihm gefällt eine Sache nicht, aber am Ende musst du ihm halt recht geben, weil er das Ding halt doch irgendwo.
Also meine, das ist so. Da kommen ja auch wieder zwei Sachen zusammen. Also es hat ja keiner die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nein. Und das ist auch meine Erkenntnis nach 10 Jahren Weinbau mit eigenen Flächen. Jedes Jahr ist anders. So. Und Karl Josef ist ein Erfahrener, der kennt seine Flächen. Klar, der kommt aus der konventionellen Ecke, der hat aber auch Lehraufträge gemacht und der war immer unkonventionell. Der hat immer Sachen anders gemacht als andere, ne? Wo dann auch Leute drüber geredet haben. Trotzdem arbeitet er anders als wir. Und klar hat man manchmal Meinungsverschiedenheiten, aber das befruchtet sich gegenseitig. Ich glaube, er nimmt Sachen von uns mit, wir nehmen Sachen von ihm mit.
Lernen viel von.
Das ist, so muss es sein. Und das vielleicht auch nochmal, so habe ich eigentlich die Winzer kennengelernt. Ich komme ja aus anderen Branchen und ich kenne keine andere Branche, in der ich gearbeitet habe, wo 98% der Mitbewerber bereit sind, zusammenzuhelfen, damit ich als Neuling was Gutes kriege. Ich habe Praktika bei Spitzenwinzern, nicht nur in Franken, auch in anderen Gebieten gemacht. Und Leute, die wirklich an der absoluten Spitze in Franken sind, konnte ich schon 2014 anrufen und sagen, du, pass mal auf, so und so, was ist denn deine Empfehlung, wie mache ich das? Super, ja, da kommt so ein Nobody wie ich und die sind bereit, das zu teilen. Und das finde ich klasse. Mhm. Und die probieren die Sachen und die sagen dir, ob es schmeckt oder nicht, dieses Miteinander bei, es gibt immer Ausnahmen, aber bei der Mehrzahl der Winzer, das ist das, finde ich, was diesen Job auch einfach toll macht.
Ja, man neidet sich halt auch nichts gegenseitig. Ja, ne?
Also selbst wenn ich, also vielleicht mal um ein Beispiel, den meinte ich jetzt nicht, aber zu dem habe ich auch einen guten Draht inzwischen. Wir haben ja in Tüngersheim gleich nebendran Rettstadt und in Rettstadt sitzt der Rudi May, der sich mit akribischer, kontinuierlicher Arbeit an die absolute Spitze in Franken gearbeitet hat, meiner Meinung nach. Rudi macht mit anderen Kollegen einige der besten Silvaner in Franken. Das ist überhaupt kein Problem, mit dem zusammenzuarbeiten. Und er probiert meine Sachen und ich probiere seine Sachen. Wir unterstützen uns gegenseitig. Er hat mir auch mal eine Zeit lang mal in Weinberg ausgeholfen, in Unterstock, wo ich gesagt habe, du, ich will weg von irgendwie abspritzen oder so, mechanisch, ich habe keine Maschinen, kannst du was machen? Sagt er, naja, wir sind eigentlich kein Lohnunternehmer. Und 3 Wochen später ruft er an, ich habe mit meinem Sohn gesprochen, machen wir so. Also dieses Unvoreingenommene ist klasse. Und gleichzeitig kann ich ihn, obwohl meine Flächen in der gleichen Gemeinde sind, er hat Flächen, die 68 gepflanzt sind im Rotlauf. Wir haben eine Fläche, die 68 gepflanzt ist im Rotlauf. Es ist unmöglich, den gleichen Wein zu machen wie Rudi. Weil selbst wenn er mir genau sagen würde, wie er es macht, das ist auch nicht unser Ziel. Sondern jeder will das rausbringen, was er gut findet. Und die gegenseitige Wertschätzung ist da und das macht es doch aus. Ja. Das macht doch wirklich Spaß, finde ich.
Ja, es ist wie jeder Mensch sein eigener Charakter. Ja. Es ist auch jeder Wein, den er macht, ein anderer. Und kopieren geht ja gar nicht. Man kann einfach nur aus Erfahrung lernen. Und das ist eigentlich das, worum es geht im Weinbau. Oder als Winzer, dass du aus Erfahrung lernst. Das ist essentiell, auch mit solchen Jahrgängen. Deswegen stehen wir gern mit unseren Partnern und auch mit unseren Kollegen im Weinberg und diskutieren viele Sachen aus. Du wirst nie alles gleich machen. Du hast eine eigene Vision. Wir haben eine eigene Vision von unserem Wein. Und deswegen schmeckt unser Wein aus dem Stück so, wie er ist. Und der nebendran schmeckt so wie seine. Und das ist das Geile. Und das ist ja auch das, worauf du hinarbeitest, dass du irgendwo eine was Etabliertes hast,
eine eigene Handschrift.
Eine Handschrift, etwas, was dich ja auch widerspiegelt, ja? Ja. Oder uns. Und das ist faszinierend in diesen alten Weinbergen, weil da funktioniert es meistens noch viel einfacher. Jetzt zum nächsten Wein. Ja, wir reden wieder nicht von Silvana.
Trinken wir nach.
Also ich liebe Chardonnay, ich sag's ganz offen auch. Und
man riecht's auch schon.
Jetzt haben wir eben, das ist eine alte Chardonnay-Parzelle in Marknordheim.
Das ist die, von der du eben erzählt hast, die ihr mit dem Riesling mitnehmen musstet.
Im Bunde. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe mir beide Weine, weil die so unmittelbar nebeneinander sind. Hier auch wieder sehr lockerbärige Klone, also auch ein Klongemisch. Deswegen war es so faszinierend, weil die stehen einfach hier, die Weinberge. Und die haben wir dann auch einfach übernehmen können. Mhm. Und normalerweise suchst du sowas ewig. Und das ist jetzt über 20 Jahre alter Weinberg, ein Chardonnay in Franken, auf einem ganz anderen Boden als jetzt in diesem typischen Muschelkalk. Wir machen hier einen komplett anderen Weinstil. Also er schmeckt ganz anders, er ist sehr fein, er ist sehr filigran. Er hat eine schöne, finessenreiche Länge. Wir können uns hier auch ein bisschen ausleben, um halt auch wieder unsere Handschrift mehr in diese Typizität reinzubringen.
Die Mineralik, die für euch überall steht, merkt man hier auch, was jetzt, wie du gesagt hast, irgendwie ja schon eher untypisch ist. Die Cremigkeit vom Chardonnay ist trotzdem irgendwie vorhanden. In der Nase merkt man direkt die Burgundersorte. Ja, ne? Aber es ist tatsächlich wieder was Eigenständiges, was eure Philosophie widerspiegelt.
Genau, also nicht überproportioniert fett, sondern eher fein. Es ist auch vom Holz her sehr, sehr filigran gehalten, obwohl es ein neues Holz war. Das war uns aber auch nicht wichtig. Holz ist uns auch nicht
gar
wichtig
nicht,
in der Hinsicht.
Gar nicht.
Das war einfach ein hochwertiges Holz, das wir bekommen haben. Und der Chardonnay, das ist eigentlich in der Lese geboren. Der hat einfach wie die Faust aufs Auge da reingepasst und deswegen ist er da reingekommen. Und das hat sich aber so gut ergänzt, weil der Substanz hat, Finesse hat und das Holz aber sehr elegant aufnimmt. Und eigentlich ist das unser Weinstil wieder so, diese Leichtigkeit.
Und das finde ich auch bei dem so faszinierend, wie du sagst, neues Holz, ne, aber bewusst ausgewählt. Ich bin jemand, der diesen übermäßigen Holzeinsatz nicht mag. Wenn ein Wein nach Holz schmeckt, dann finde ich das furchtbar. Und hier hast du das Holz sogar ein bisschen in der Nase, aber es ist überhaupt nicht dominant. Es ist schön unterstützend, ganz subtil, also so wie ich denke, wie Holz sein muss. So dieses, ich habe schon Weine getrunken, da denkst du beißt auf ein nasses Holzstück oder so, furchtbar. So muss es sein. Und ich finde es echt faszinierend, wenn man sagt, das ist wirklich Erstbelegung. Erstbelegung von dem Fass. Da auch musst du sagen, der Fassmacher.
Wie entscheidet ihr denn überhaupt, welche Weine dann auch ins Holzfass kommen?
Eigentlich liegen fast alle
bei uns im Haus. Fast alle.
Ja. Das ist nur das Alter.
Das kommt aber auch daher,
dass man es kaum merkt.
Ja.
Ich habe viele gebrauchte Fässer mit reingebracht. Da muss man inzwischen auch schon mal ein paar aussortieren. Mhm. Aber ich bin in der Vergangenheit hergegangen und habe von Kollegen, die ich kannte, gute gebrauchte Fässer gekauft. Weil für mich immer wichtig war, das Positive vom Holz zu nutzen, also Mikrooxidation. Und so ein bisschen atmen können und. Aber ich wollte eben nie den Holzgeschmack. So, und da haben wir einiges. Und jetzt haben wir natürlich, weil wir mehr Menge haben, auch neue Fässer dazu gekauft. Und da hat der Andreas eigentlich auch, du hast da ein gutes Händchen dafür, ne? Auch die richtigen Fässer auszuwählen. Wenn ich jetzt überlege, neues Fass von Stockinger oder...
Wir haben ein ganz gutes Netzwerk zu Winzern und ich bin da viel unterwegs und probiere halt immer in den Kellern durch und was auch so unsere Stilistik irgendwie treffen könnte, weil ich viel Wein probiere und wenn mir ein Wein gut gefällt und ich merke, da ist irgendwie Holz im Spiel, aber es ist nicht so fett oder überhaupt ganz elegant, dann rufe ich die einfach an und frage mal, was für Fässer die haben und das Netzwerk ergibt sich ja dann meistens so ein bisschen und dann kriegt man auch viele Empfehlungen, die man vorher vielleicht nicht gehört hat. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Keller, was ist neu reingekommen? Gut, wir haben ein bisschen Französisch, wobei da distanzieren wir uns davon wieder. Also das für den Chardonnay war ein französisches Fass.
Wobei es gut ist, ne? Aber
für den passt es, ja. Aber für unsere Silvaner, ich habe das gerochen und gesagt, da können wir noch kein Silvaner reinlegen. Mhm. Das wird nicht passen. Ein Kollege nimmt die Fässer zwar für Silvaner, aber unser Stil würde da nicht etabliert werden. Und dann haben wir einen deutschen Küfer Hösch haben wir gekauft. Da haben wir also von der Burg Elz eine Selektion Holz bekommen. Haben wir auch Glück gehabt, da waren wir halt dort und haben mit denen gesprochen und gesagt, ja, da noch was Besonderes liegen, weil ein großes Weingut nicht alles abgerufen hat. Und dann hat er gesagt, er kann uns noch 500 Fass davon machen. Ich gesagt, nehmen wir, wann kannst du liefern? Und dann jetzt mit Stockinger sind wir momentan extrem gut in Kontakt und kriegen sehr gutes Holz. Und eigentlich haben wir gemerkt, gerade für unsere hochwertigsten Silvaner passt es sehr gut, auch wenn es komplett neu ist. Weil die Toasten ist für uns perfekt. Wir können einmal eine Belegung reinmachen. Die schlucken die Weine sehr gut. Das wird jedes Jahr ein bisschen feiner. Neulich war jemand da und hat gemeint, also das ist fast schon so burgundisch. Es ist, also kann man nicht glauben, dass Silvaner ist. Aber das ist auch bei uns wichtig. Wir wollen ja nicht sagen, wir machen typischen Silvaner, sondern wir wollen eigentlich das Terroir ausarbeiten und also die Herkunft, die Lage. Der Silvaner kann es aber. Ich sage immer, also eigentlich ist unser Silvaner so wie der burgundische Chardonnay. Es ist perfekt, das ist nämlich ein guter Vergleich, den haben wir nämlich vor 10 Jahren schon mal gemacht gehabt. Da haben wir alle immer gelächelt, ja, Silvaner kann noch nichts. Ja, ja, von wegen, Silvaner ist nämlich eine wahnsinnige gute Rebsorte, die die Herkunft, wenn man sie versteht, saumäßig gut widerspiegeln kann. Und wir sind jetzt an einem Punkt, auch in der, also nicht wir selber persönlich jetzt nur, sondern auch andere Kollegen, die den Silvaner nämlich so anpacken, dass das auch wieder Tatsache ist. Und nicht wie vor 5 bis 10 Jahren, wo alles immer so tutti frutti oder so ein bisschen zu weich gespült war, zu viel Ertrag, wie auch immer. Silvaner hat Charakter. Und wenn das mit der Lage und mit dem Handling im Weinberg und mit dem Weinmachen zusammenpasst, dann hat man eine Punktlandung und dann ist es nämlich stimmig.
Ich ziehe immer einen anderen Vergleich. Ich vergleiche den Silvaner immer ganz gerne mit dem Riesling, weil der Riesling ist ja eigentlich auch kein Wein, der so einen typischen Charakter im Sinne von der schmeckt so hat, sondern Riesling ist ein Medium fürs Terroir. Und genau das kann der Silvaner auch.
Chardonnay.
Du vergleichst immer mit Chardonnay. Chardonnay. Ich bin ja Quereinsteiger. Ich habe ganz viel über einen hochgeschätzten Freund an der Mosel gelernt. Also insofern ist da eine Mosel-Riesling-Affinität da. Und da merkst du das ja auch. Die ganze Mosel ist Riesling.
Ja.
Natürlich auch ein bisschen Pinot nicht. Und ein bisschen was anderes haben sie auch. Und trotzdem schmeckt alles anders. Und das ist immer das, wo ich sage, genau das kann der Silvaner auch. Anders natürlich, weil der Silvaner anders ist. Aber der Silvaner ist auch ein gutes Medium einfach fürs Terroir.
Ja, der Punkt ist ja, wurde ja schon erwähnt, Silvaner, Weinbegleitung im Wirsberg. Da hat man ja auch einen Querschnitt verschiedenster Silvaner tatsächlich einfach im Glas gehabt.
Was jetzt, also da muss man dazu sagen vielleicht noch, ne, Wirsberg ist ja das 2-Sterne-Lokal von Alexander Herrmann und Tobias Betz.
Genau.
Und die haben jetzt im Sommer erstmals eine Weinbegleitung gemacht, nur Silvaner.
350 Jahre Silvaner ist es doch, glaube ich, oder? Wie viel
365.
65, so, ja.
Genau, aber da also muss man auch dazu sagen, die Würzburger sind ja schon speziell, weil die haben inzwischen eine Weinkarte, nur Franken.
Ja.
So. Und dann hatten wir, das ist auch ein guter Kunde von uns und wir mögen die Leute auch so, weil die sind richtig klasse und die tun auch was für Gastro und für alles. Und die Anja und der Hauke ist das Sommelier, Anja quasi so die Restaurantleitung. Die haben wir gesagt, ja, so, ne, Menü nur Silvaner und tolle Idee. Und du warst da offenbar und hast das Menü nur mit Silvaner
probiert. Eigentlich wollte ich ja tatsächlich, ich gebe es zu, die alkoholfreie Getränkebegleitung nehmen.
Ja, die ist auch geil, weil das machen die ja selber.
Richtig. Aus dem Grund wollte ich das tatsächlich nehmen. Und dann sah ich 365 Jahre Silvaner. Und dann dachte ich, oh. Nachdem ich ja auch einen Tag danach noch einen Podcast zum Thema fränkische Weintradition hatte, naja, da muss ich mich drauf vorbereiten. Und ich fand's wirklich sehr, sehr spannend, nicht nur, wie es zum Essen gepasst hat, sondern auch, wie jeder Wein, wie jeder Silvaner ganz eigenständig war. Egal, ob er aus dem Boxbeutel, Boxbeutel Magnum habe ich da zum ersten Mal auch gesehen. Ja, ja. Von wem, Castell? So, und da war ich schon wirklich so komplett überrascht, wie jeder dieser einzelne Silvaner so ganz eigenständig und unique war. Ne? Ja. Und auch man hat ja auch tatsächlich die unterschiedliche Mineralität quer durch Franken, durch Weinfranken, dass man da tatsächlich auch unterschiedliche Boden hat. Und somit hat man da auch wirklich raus. Also ich, klar, ne, ein Spezialist wird es ja wahrscheinlich sogar noch rausschmecken können, auf welchem Boden. Aber ich fand es halt dadurch, dass man dann tatsächlich so differenziert ausgebaute Weine hatte, obwohl eigentlich alles die gleiche Rebsorte ist, fand ich das total faszinierend.
Ja, und da gucken wir wieder unser Beispiel von vorhin, Rotlau 50. Gleicher Weinberg, gleiche Philosophie, bisschen anderes Arbeiten, unterschiedliche Weine. Und natürlich schmeckst du auch die Philosophie von den Kollegen. Wir haben ja tolle Winzerkollegen auch in Franken, die richtig gutes Zeug machen. Auch konventionelle, ja. Also das ist ja nicht besser oder schlechter. Da ist einfach eine andere Idee dahinter. Und das kannst du nutzen. Und ich finde es so mutig und so gut von den Jungs und Mädels da in Würzburg sowas zu machen. Klasse.
Richtig. Das ist auch klasse. Also grundsätzlich, dass man auch den Mut hat, tatsächlich nur fränkische Weine. Okay. Also klar gibt es auch noch so ein paar Exoten. Das ist normal, wenn man dann auch die Klientel in einem Zwei-Sterne-Lokal hat.
Aber das sind, glaube ich, die Restbestände.
Genau, der Großteil ist fränkisch und das finde ich auch so faszinierend, passend auch zum Essen. Und wie gesagt, ich hatte das Glück, ich durfte am nächsten Tag dann auch mal noch die alkoholfreie Begleitung so probieren. Und das war schon auch sehr, sehr toll. Ja, genau, das ist das richtige Wort. Jetzt trinken wir zum...
Mir aber auch nochmal ein Riesenlob, weil das ist echt einmalig und klasse.
Ja.
Und es freut mich immer, dahin zu gehen und solche Special-Sachen zu probieren und in dieser Variation.
Also das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, ne? Weil Gastro hat ja manchmal auch echt so einen zweifelhaften Ruf, dass da, ne, viel arbeiten, rauer Ton in der Küche. Die haben ein richtig tolles Team. Den Leuten macht es Spaß, da zu arbeiten. Die haben wenig Fluktuation. Und wenn du da hingehst, du merkst es. Die ziehen an einem Strang, die haben Spaß. Das ist ein geiler Betrieb. Kann man nur sagen, Leute, fahrt da hin. Investiert mal das Geld. Ist nicht ganz billig, aber das lohnt sich, da mal einmal im Jahr hinzufahren und sowas zu erleben. Es ist richtig, richtig gut, was die machen.
Und im Notfall könnte man auch zu Oma und Enkel gehen, das ja im gleichen günstiger. Haus ist, günstiger ist, aber genauso faszinierend, weil die fränkische Küche halt auch einfach nochmal neu interpretiert und weitergedacht ist. Ne?
So,
ja, aber jetzt trinken wir noch einen Silvaner.
Ja, dann machen wir doch für dich mal
aus. Zum krönenden Abschluss quasi.
Ja. Aus dem Jahrgang 22, Rotlauf Grand Cru, aber die Limited Edition.
Mhm. Limited Edition heißt?
Ja, da haben wir, also Limited ist klar, ist ein bisschen wenig, was wir davon haben. Ist von, also wir haben ja diesen alten Weinberg, von dem wir gesprochen haben, der 1968 gepflanzt wurde. Mhm. Dieser eigentlich burgundische Weinberg. Lesen wir alles an einem Tag in kleinen Kisten. Das wird in den Weinberg, also ins Weingut gefahren, wird gemeischt. Also das heißt mit Stiel, mit allem drum und dran. Dann kommt es auf die Presse und dann läuft der erste Saft ab spontan, ohne dass wir was machen. Und den separieren wir. Und der Limited ist praktisch der reine Vorlaufsaft, der in ein kleines Fass kommt und separat vergärt oder vinifiziert wird. Ein Jahr auf der Hefe liegt und nach dem ein Jahr auf der Hefe dann erst gefüllt wird. Was ist der Unterschied? Der Rest würde dann gepresst. Das heißt, da kommt mehr Druck, da kommt ein bisschen mehr Struktur. Das ist ein bisschen voller, hat auch ein bisschen mehr Phenolik. Hier ist es ganz schlank, ganz fein, hat ein bisschen mehr Säure. Ist viel filigraner auf der Zunge und macht erst am Gaumen den Druck. Wir haben das einfach mal ich habe das ausprobiert, weil ich gedacht habe, Vorlaufsaft hat mich damals schon immer interessiert, war aber ein Wahnsinnsunterschied im Keller.
Mhm.
Und jetzt auch gerade, wenn man die Weine probiert, es sind zwei Typen. Und keiner würde sagen, dass es unbedingt, also von der Dichte her ja, aber es hat nicht die gleichen Parallelen. Es sind zwei komplette verschiedene Weine.
Obwohl es die gleiche Traube ist.
Gleiche, ne? Traube, gleiches Niedergut, ja. Gleiche Weinberg, alles gleich.
Komplett verschieden. Was passiert beim normalen, sagen wir mal, beim normalen Winzer? Damit läuft das alles ins gleiche rein. Der presst einfach, zack, der wartet gar nicht ab oder der haut dann gleich die Presse an.
Ja. Also der würde halt dann einfach sagen, okay, ist ein Weinberg, ja. Wird einmal gepresst. Bei uns hat sich das halt so ergeben, dass wir das einmal separiert haben und gemerkt haben, okay, das gibt genau ein kleines Fass. Und haben es praktisch von der Presse direkt runtergelassen in den Keller und dann lag das da drin. Da ist ja dann auch kein Trub, da ist gar nichts dabei. Der Saft ist absolut clean oder klar.
Mhm.
Der Trug kommt da dann erst durchs Pressen.
Mhm.
Und da wir ja vorher so schonend arbeiten, das alles meistens auch mit den Füßen stampfen oder mit den Gummistiefeln, ist da kein Trug drin. Es hat keine Maischestandzeit gemacht, sondern das kam ja direkt gleich auf die Presse.
Mhm.
Ja, und der Wein ist absolut, ich finde ihn wahnsinnig fein. Und da zeigen wir, dass wir eigentlich auch aus so einem großen oder heißen Terroir, was der Rotlauf ja ist, also der ist ja auch sehr hitzig, hat der verschiedene Bodenformationen, also skelettreichen Muschelkalk in Grau, ein bisschen Gelb und auch Buntsandstein. Sehr heiß. Gibt es aber wahnsinnig feine Weine, auch in so einem hitzigen Jahrgang wie 22.
Ganz frisches.
Ganz frisch. Und gelesen haben wir den am 1. September, das weiß ich noch. Das war der erste Weinberg, den wir gleich nach der Sektweinlese praktisch gelesen haben.
Ich glaube, eine Sache müssen wir noch mal sagen. Wir probieren jetzt hier ja die ganzen Weine, also vom Schaumwein bis zu dem hier aus sehr großen Gläsern.
Ja.
Also Standard. Das sind jetzt, sag mal, für den Normalhaushalt sind das wahrscheinlich schon Rotweingläser in der Größe, die der gar nicht hat.
Ja.
Ist aber wichtig. Also ich sag's jetzt, mir fällt es jetzt auch gerade bei dem Wein ein, weil wenn ich den in ein zu kleines Glas einsperre, in ein kleines Weißweinglas, wie zum Beispiel das, aus dem wir hier unser Wasser trinken, dann mag der das nicht. Dann wird er sperrig und dann schmeckt der auch nicht. Also wenn irgendwer sowas hört und unsere Weine mal probiert,
Luft.
Nehmt bitte Luft und nehmt das größte Glas, das ihr habt und probiert ein bisschen rum. Die Weine brauchen das einfach. Ja. Und das, weil wir hatten schon so Sachen, dass Leute irritiert waren. Und das war einfach das falsche Glas. Und da denkt man immer, ja, das ist Schnickschnack und so, ist es nicht. Und ich sage auch nicht, dass jeder 5 verschiedene Gläser zu Hause haben muss, aber wenn ihr welche habt, dann besorgt euch welche, die groß sind. Und ja. Es gibt auch gute
Universalgläser.
Ja. Die holen, kitzeln nicht das Letzte raus, aber ich habe auch jahrelang mit guten Universalgläsern gearbeitet. Wunderbar. Und wenn einer sagt, ich will mehr, dann kann ich rumspielen, aber...
Dekantieren ist dann auch ein Stichwort für viele eurer Weißweine.
Wenn es schnell gehen muss, ja. wenn man weiß, man trinkt den Wein über mehrere Tage. Ich mache es immer so, wenn ich mir eine Flasche aufmache, lasse ich die geöffnet in den Kühlschrank bis zu 2 Wochen stehen.
Mhm.
Und nach 7 Tagen merkt man dann, sind sie dann richtig gut. Und meistens, wenn die Flasche leer ist, waren sie perfekt.
Ich glaube, das ist das Schöne an unseren Weinen auch. Das habe ich nämlich auch so mit meinem Ursprungsprojekt auch immer gehabt, dass Leute sagen, ja, ich trinke ja nur mal ein Glas in der Woche oder so. Ich sage, wunderbar, ja. Also auch die Weine, die wir hier haben, überhaupt kein Thema. Mach es wieder drauf, stell sie in den Kühlschrank. Im Zweifel werden die besser, aber nicht schlechter. Also das ist auch durchaus was, wenn einer sagt, ich trinke nur ab und zu mal was. Natürlich könnte ich die Flasche für mich aufmachen. Ich stelle die in den Kühlschrank, ich trinke die über 2-3 Wochen, überhaupt kein Thema.
Ja. Mhm. So war eher besser, ne?
Ja, klar.
Perfekt.
Das ist also das Thema Luft, ne? Natürlich.
Wenn man jetzt so ein bisschen mal, wenn ihr jetzt die Chance hättet, in eine Glaskugel zu gucken, sich euch was zu wünschen, wohin soll es mit Passport Toto gehen?
Das ist eine gute Frage. Ja, eigentlich, wir sind eigentlich, wenn ich es jetzt muss so sagen darf, bin ich schon sehr zufrieden von der ganzen Sache her. Wir können einfach vielleicht noch ein Terroir dazu bekommen und jedes Jahr ein bisschen mehr lernen noch, ein bisschen besser werden und die Weine noch ein bisschen geschliffener, feiner zu machen. Aber sonst bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Thomas, wie steht's mit dir?
Von den Weinen auch. Ich denke mal immer, ich meine, ich habe ja ursprünglich mal BWL studiert, ich denke immer noch ein bisschen anders. Und das heißt jetzt nicht, dass ich sage, da muss unheimlich viel Geld rausspringen. Aber unsere Ausgangssituation ist eine andere. Ich habe noch einen Nebenjob, davon kann ich gut leben. Andreas ist Vollzeit Winzer. Und das ist so für mich auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte es gerne mit Andreas machen. Der ist auch noch jünger als ich. Deswegen hat er mehr Power. Also ich wäre Ende des Jahres 59. Ich wollte zum einen, finde ich schön, dass ich will daran im Wein, also ich will das Thema Wein machen, solange ich kann. Aber klar, ne, mit 59 merkst du auch irgendwann, du hast nicht mehr die Power wie mit 25. Das ist das eine. Und das andere ist ja, dass das die Möglichkeit eröffnet, wenn wir dieses Projekt schön weitermachen, dass Andreas als super Winzer einen wunderbaren Vollerwerb hat, ohne noch hier für den Kollegen was zu machen oder für den Kollegen was zu machen, wie wir es im Moment haben, weil Weinbau, das wissen alle, die da arbeiten, da sind die Verdienste begrenzt. Aber das Ziel ist, Pass pro Toto so aufzubauen, dass Andreas einen Vollerwerb hat, dass auch wenn ich irgendwann mal nicht mehr kann, die Weinberge, die ich habe, so weitergeführt werden, wie es meiner Philosophie entspricht. Und dass wir das so gut hinkriegen und dass wir die Weine einfach dahin bringen, wo sie hingehören. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über die Kollegen in Würzburg gesprochen. Da gehören die hin. Die gehören in richtig gute Restaurants, in Leute, die Interesse haben an sowas, die Kombination von solchen Weinen mit den richtigen Gerichten erleben und die dann vielleicht sagen, gefällt mir so gut, da kaufe ich mir auch noch mal ein paar Flaschen. Also das ist nichts, dass sich irgendjemand in den Keller legen soll und da soll es versauern. Die werden gut mit der Zeit und ich würde mir da auch was weglegen für eine Zeit.
Aber weglegen unbedingt, mehr. Weil die werden richtig gut noch teuer.
Ja, aber nicht
aber jetzt auch schon zu trinken.
Nicht irgendwie einfach reinlegen, damit es einer hat, sondern natürlich sollen die getrunken werden. Klar. Und das ist es. Ne? Also Wertschätzung fürs Produkt, zusammen mit guten Speisen, Spaß haben und auch da, wir sprechen über Alkohol, klar, die Sachen haben ihren Preis. Wir haben ja schon drüber gesprochen, wenn Arbeit da drin steckt. Da muss ich nicht jeden Tag eine Flasche trinken, aber wenn ich ab und zu mal eine aufmache und die genieße, das soll sein. Da wollen wir hin. Wir wollen uns in einem Segment etablieren, wo die Weine hingehören. Anspruchsvoll, gute Restaurants und Kunden, die es schätzen. Und so, dass es sich trägt. Ne? Mal was bei rumgucken.
Ja, dass wir gut davon leben können und uns unseren Spaß weiter davon haben.
Perfekt, wunderbar. Das ist doch ein schöner Wunsch und eine schöne Vision, wo es hingehen soll. Herzlichen Dank euch beiden für eure Gastfreundschaft, für die vielen Flaschen, die sich auch schon selbst geöffnet haben, wie wir gehört haben. Und vor allem, dass ich hier sein durfte. Herzlichen Dank.
Es war uns ein Vergnügen und schön, dass du da warst.
Johannes, vielen Ciao. Dank, dass du uns besucht hast.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.